RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Um 0 Uhr mit Ronald Lessig. Im Zollstreit zwischen den USA und der EU haben sich sowohl Präsident Trump als auch Italiens Ministerpräsidentin Meloni zuversichtlich geäußert, eine Einigung zu erreichen. Meloni war zu Gast bei Trump im Weißen Haus. Aus Washington Carsten Kühntop.
Selbstverständlich werde es ein Handelsabkommen zwischen den USA und der Europäischen Union geben, sagte Trump. Das werde noch vor dem Ende der 90-tägigen Zollpause sein. Da sei er sich zu 100% sicher. Die Pause endet am 8. Juli. Giorgia Meloni zeigte sich ebenfalls zuversichtlich. Man müsse einfach miteinander reden, um dann einen Weg zu finden, wie man sich in der Mitte treffen könne. Meloni sagte zu, dass Italien mehr Flüssigerdgas aus den USA einführen wird.
In Paris haben Vertreter mehrerer europäischer Länder sowie der USA über Möglichkeiten zur Beendigung des Ukraine-Krieges gesprochen. Konkrete Ergebnisse wurden nicht mitgeteilt. Von französischer Seite hieß es, alle Seiten hätten einen wichtigen Austausch gehabt. Teilgenommen haben zumindest zeitweise US-Außenminister Rubio, der amerikanische Sondergesandte Witkoff, Frankreichs Präsident Macron sowie Unterhändler der Ukraine, Großbritanniens und Deutschlands. In der kommenden Woche wird es weitere Gespräche in London geben. Südlich von Neapel in Italien ist eine Seilbahnkabine abgestürzt. 4 Menschen kamen laut Behörden ums Leben, ein weiterer Insasse wurde verletzt. Medienberichten zufolge war ein Kabel an der Seilbahn gerissen. Aus einer zweiten Kabine konnten demnach alle Fahrgäste gerettet werden. Dichter Nebel habe den Einsatz aber erschwert. Die Seilbahn verbindet den Küstenort Castellammare di Stabia mit dem 1100 Meter hohen Berg Monte Faito. In der Fußball-Europa League hat es Eintracht Frankfurt verpasst, ins Halbfinale einzuziehen. Nach einem 1:1 im Hinspiel mussten sich die Hessen im Viertelfinalrückspiel gegen Tottenham Hotspur aus London mit 0:1 geschlagen geben. Aus Frankfurt am Main, Martina Knief.
Durch einen verwandelten Foulelfmeter von Dominik Solanke in der 43. Minute sicherte sich Tottenham Hotspur den Einzug ins Halbfinale. Vorausgegangen war ein hartes Einsteigen von Frankfurts Torhüter Kauer Santosch. Nach Ansicht der Bilder gab Schiedsrichter Davide Massa den Strafstoß. Im Angriff fehlte der Eintracht die Effizienz und auch die Kreativität, um zu einem Torerfolg zu kommen. Damit ist auch die letzte deutsche Mannschaft aus dem Europapokal ausgeschieden.
Das waren die Nachrichten. Das Wetter in Deutschland. Gebietsweise Schauer, selten Gewitter, im Osten trocken, 15 bis 4 Grad. Tagsüber zum Teil kräftige Schauer, einzelne Gewitter, im Osten heiter bei 8 bis 14 Grad, im Osten 15 bis 20 Grad. Am Samstag heiter bis 21 Grad. Es ist 0:03 Uhr.
Der Verkehrsservice in der ARD-Infonacht.
Hier noch einmal die Gefahrenmeldung. Achtung, Falschfahrer auf der A4 Kirchheimer Dreieck Erfurt. Zwischen Gotha-Boxberg und Gotha kommt Ihnen ein Falschfahrer entgegen. Fahren Sie äußerst rechts und überholen Sie nicht. Auf der A4 Kirchheimer Dreieck Erfurt zwischen Gotha-Boxberg und Gotha ist ein Falschfahrer unterwegs. Bitte Vorsicht in beiden Richtungen. A4 Dresden Richtung Görlitz zwischen Bautzen-Ost und Kodersdorf 8 Kilometer Stau. A15 Cottbus Richtung Breslau zwischen Cottbus West und Roggusen 9 Kilometer Stau. Und A30 Osnabrück Richtung Bad Oeynhausen zwischen Nattbergen und Gesmold 3 Kilometer Stau. Ihnen eine gute und sichere Fahrt.
Die ARD Infonacht.
Von NDR Info aus Hamburg mit Klaas Christoffersen. Schön, dass Sie dabei sind. Und dies ist die Nacht auf Karfreitag. Die Osterfeiertage stehen an. Und das ist nicht nur das wichtigste christliche Fest. Und es bedeutet auch nicht nur für viele ein bisschen arbeitsfreie Zeit. Dazu gehören auch seit über 60 Jahren die Ostermärsche. Demonstrationen für den Frieden. Eine verständliche Forderung, insbesondere seit mit dem Angriff Russlands auf die gesamte Ukraine wieder der Krieg nach Europa gekommen ist. Und doch war in den 1980er Jahren deutlich mehr los bei den Ostermärschen. Konstanze Nastarowitz wirft einen Blick zurück auf die Bewegung, die auch ihre eigenen Lieder hervorgebracht hat.
12.000 sind zur Osterzeit in London aufgebrochen und haben dem Gespensterturm ins Angesicht gesprochen.
Seit den 60er Jahren singen, marschieren und protestieren sie, die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Ostermärsche. Ihr Vorbild? Britische Antikriegsaktivistinnen und Aktivisten, die 1958 aus Protest mehrere Tage lang zu einem nuklearen Forschungszentrum marschieren. Schnell verfangen ihre Ideen auch in Deutschland. Im April 1960 demonstrieren mehr als 1000 Menschen am NATO-Truppenübungsplatz im niedersächsischen Bergen-Hohne gegen Atomwaffen. Eine Bewegung ist geboren, die in den 60er Jahren rasant wächst. Panorama berichtet im Jahr 1966 über die Märsche.
Sind es Wirrköpfe, Fanatiker? Warum marschieren diese Menschen?
Aus Überzeugung.
Lieber heute aktiv als morgen Radio.
Ja, das ist richtig.
Warum marschieren? Weil ich Frieden haben will in der ganzen Welt. Dafür will ich marschieren. Bis zu meinem Tode werde ich dafür kämpfen, bis das aufhört.
Die Protestierenden marschieren gegen die Bomben auf Vietnam, gegen die deutschen Notstandsgesetze oder auch gegen atomare Bewaffnung.
Unser Marsch ist eine gute Sache, weil er für eine gute Sache geht.
Die Themen verändern sich mit der weltpolitischen Lage, genau wie die Teilnehmerzahlen. In den 70er Jahren ebbt das Interesse ab. Anfang der 80er lebt die Bewegung jedoch als Protest gegen Aufrüstung und den NATO-Doppelbeschluss wieder auf. Friedensforscherin Ursula Schröder von der Universität Hamburg.
Die Mobilisierung in den 80ern war sehr breit. Das waren alles von Gewerkschaften bis zum Bildungsbürgertum, bis zu Personen, die sich direkt durch die sicherheitspolitische Lage im Kalten Krieg bedroht gefühlt haben. Also ein sehr breites Spektrum. Das ging auch von Familien bis zu Einzelpersonen, bis zu Senioren.
Ein Merkmal der Ostermärsche damals wie heute? Die Debatte darüber, wer da eigentlich genau für den Frieden auf die Straße geht und ob man wirklich so unbeschwert Seite an Seite mit jedem marschieren kann, der sich Frieden auf die Fahnen schreibt. In den 80er Jahren sorgt man sich vor allem um die Unterwanderung der Märsche durch Kommunisten, wie dieses Interview einer Panorama-Reporterin mit zwei Pfarrern zeigt.
Haben Sie eigentlich keine Angst, dass Sie sich zum nützlichen Idioten von Kommunisten machen?
Nein, ich kenne diese Berührungsangst nicht. Gott kennt keine Berührungsangst.
Mit dem Ende des Kalten Krieges und dem Fall der Mauer gehen die Teilnehmerzahlen in den 90er Jahren zurück. Sei es der Irakkrieg in den 2000er Jahren oder jetzt der Krieg Russlands gegen die Ukraine, Anlässe für die Ostermärsche finden sich immer wieder. Im Vergleich zu den Anfängen seien die Teilnehmerzahlen jedoch gering, sagt Friedensforscherin Ursula Schröder.
Wir sehen auf der Straße eher die Personen, die schon immer oder schon lange auf der Straße sind. Das tendiert also zu älteren Personen in der Protestbewegung. Und die Märsche haben es nicht geschafft, neue Gruppen zu mobilisieren.
Der Krieg in der Ukraine fördert nun auch eine altbekannte Debatte zutage. War es damals die Sorge vor kommunistischer Unterwanderung, sorgen sich heute manche darum, die Märsche könnten von Russland-Sympathisanten unterwandert sein oder gar von Rechten.
Frieden ist ein globaler Begriff und das politische Konzept von Frieden hat sich auch leicht vereinnahmen lassen in den letzten Jahren. Es ist sehr unterschiedlich, was darunter verstanden wird. Das heißt, wenn man Frieden sagt, weiß man eigentlich nicht, was die andere Person meint, wenn sie Frieden sagt.
Frieden bleibt als eingängige politische Forderung der Ostermärsche aktueller denn je. Nur das Wie und mit wem, das bleibt auch heute, mehr als 60 Jahre nach Beginn der Ostermarschbewegung, eine deutlich kompliziertere Frage.
Ich beschloss, man muss Frieden machen, nichts anderes versuch ich zu tun.
Die Ostermärsche und der Wunsch nach Frieden, manchmal mit Gesang und Gitarre. Konstanze Nastarowitz berichtete. Die Ostermärsche müssen sich erneuern, das hat Nicole Deitelhoff schon vor fast 10 Jahren gesagt. Sie ist Politikwissenschaftlerin und Leiterin des Leibniz-Instituts für Friedens- und Konfliktforschung. Meine Kollegin vom NDR, Birgit Langhammer, hat die Expertin gefragt, wohin sich die Ostermärsche denn entwickeln sollten.
Ja, ich glaube, diese alte Forderung, die ist immer noch aktuell, dass sie sich erneuern muss. Wir erleben ja Zeiten, in denen wir wieder einer militärischen Bedrohung tatsächlich ausgesetzt sind. Also eben in unserer Nachbarschaft es mit einem Aggressor zu tun haben, der territoriale Grenzen nicht akzeptiert, der sehr offen mit der militärischen Karte spielt. Und das bringt uns natürlich in eine Situation, wo wir uns auch um unsere Sicherheit kümmern müssen. Und das sind wir nicht mehr unbedingt gewöhnt. Und auch die Ostermärsche beziehungsweise die Friedensbewegung, die dahinter steht, muss sich mit diesen Fragen auseinandersetzen. Also unbedingt der Pazifismus, nieder mit den Waffen, ist natürlich eine wichtige Forderung, aber gleichzeitig muss sich die Bewegung fragen, wie lässt sich das vermitteln mit einer militärischen Aggression, mit Bedrohungssituationen?
In der Ukraine-Debatte wurden ja Pazifistinnen oft auch als naiv oder gar realitätsfern kritisiert. Und jetzt haben Sie ja gerade schon gesagt, man müsste da einen Weg finden. Aber wie für Frieden demonstrieren und das ausblenden? Also wo ist da auch die Glaubwürdigkeit oder eben wirklich der Realitätssinn?
Also ich glaube, wenn wir uns in Zeiten wie diesen befinden, dann sehen wir ja, dass auch eine Debatte läuft. Eine Debatte darüber, was müssen wir eigentlich für unsere Sicherheit und Verteidigung tun. Wir reden momentan darüber, Koalitionsvertrag, aber auch auf der europäischen Ebene, wo wir aufrüsten müssen. Und es ist tatsächlich wichtig. Natürlich müssen wir unsere Verteidigung organisieren. Aber diese Debatten, die bekommen auch eine gewisse Dynamik sehr, sehr schnell, in der wir viele Risiken von Aufrüstung auch ausblenden. Und ich glaube, dafür brauchen wir die Friedensbewegung, dafür brauchen wir die Ostermärsche, dass sie immer wieder daran erinnert, dass in Aufrüstung natürlich Risiken stecken, dass Rüstungsspiralen zu Missverständnissen führen können, die ganz schnell dann auch in den Waffengang führen können. Also diese Erinnerung daran, sich Zeit zu nehmen, Risiken zu durchdenken, Konsequenzen zu durchdenken, dafür brauchen wir unbedingt die Friedensbewegung, dafür brauchen wir die Ostermärsche.
Selbst wenn nicht mehr so viele mitmachen, Frieden wird oft im Spannungsfeld zwischen Diplomatie und Abschreckung verhandelt. Das sehen wir jetzt auch bei mehreren Krisen weltweit. Sie haben es schon angesprochen. Was sagt da aber auch die Friedensforschung? Ist Aufrüstung immer gleich auch Rückschritt?
Nein, natürlich nicht. Der Punkt ist tatsächlich, dass Rüstung für sich alleine nichts bewirken kann. Sie muss immer auf ein Ziel ausgerichtet sein und sie muss so ausgerichtet sein, dass sie zukünftig den Frieden nicht verhindert. Das heißt, wenn wir rüsten, wenn wir uns militärisch besser ausstatten wollen, dann müssen wir das immer schon mit dem Gedanken tun, das aber zukünftig auch wieder begrenzen zu können, auch wieder zurücknehmen zu können. Darum geht es also. Wenn wir militärische Fähigkeiten aufbauen, zu versuchen zu überlegen, wo sind hier die Schritte, wo sind die Mechanismen, wo wir mit dem jetzigen Gegner auch wieder in Rüstungskontrolle einsteigen können? Wie können wir sicherstellen, dass es nicht zu Missverständnissen kommt? Wie können wir sicherstellen, dass nicht alle Kommunikationsfäden abreißen? Also Diplomatie und Abschreckung wirken im Idealfall gemeinsam auf Frieden hin und nicht auf Krieg.
Und zum Schluss, Frau Deitelhoff, vielleicht noch eine ganz praktische Frage, wenn jetzt der eine oder die andere, die gerade zuhören, denkt, vielleicht würde ich doch gerne auch nochmal mitgehen und mich nochmal für Frieden einsetzen. Wir haben es auch gehört, oftmals werden diese Ostermärsche inzwischen auch missbraucht. Woran kann ich feststellen, ob ich bei dem richtigen Ostermarsch mitlaufe?
Das ist natürlich extrem schwierig und Sie müssen sich keinem Gesinnungstest unterziehen, wenn Sie für Frieden auf die Straße gehen. Ich glaube, das ist ganz zentral. Aber natürlich können Sie darauf achten, inwiefern Sie bestimmte russische Flaggen beispielsweise sehen. Das würde mich persönlich sehr misstrauisch machen und würde mich auch davon abhalten, mich einem Demonstrationszug anzuschließen. Aber ansonsten ist es tatsächlich so, Sie dürfen natürlich jederzeit für Frieden auf die Straße gehen und Sie sollen für Ihre Überzeugung auch einstehen können. Darum geht es nämlich auch bei den Ostermärschen.
Die Politikwissenschaftlerin Nicole Deitelhoff von der Goethe-Universität in Frankfurt am Main. Sie ist auch Leiterin des Leibniz-Instituts für Friedens- und Konfliktforschung. Ja, besonders friedfertig hört sich das nicht an, was ein 16-Jähriger in Sachsen getrieben haben soll. Auf dem Bauernhof seiner Eltern soll er hochgiftige Stoffe hergestellt und aufbewahrt haben. Und dabei geht es immerhin um den biologischen Kampfstoff Rizin. Oliver Riebel berichtet.
Rizin ist einer der giftigsten Eiweißstoffe, die es in der Natur gibt. 8 Samenkörner der Pflanze Ricinus communis, des sogenannten Wunderbaums, können schon genug Gift enthalten, um einen Menschen zu töten. Rizin ist auf der Kriegswaffenliste unter biologische Waffen aufgeführt. Ein Gegengift gibt es nicht. Dem Jugendlichen wird vorgeworfen, in einem eigens dafür eingerichteten Labor im Dachgeschoss seines Elternhauses ein Gemisch aus den Pflanzengiften Rizin und Azonitin hergestellt und aufbewahrt zu haben. Die Ermittler sind auf den 16-Jährigen aufmerksam geworden, weil er sich Chemikalien im Internet bestellt hatte. Staatsanwaltschaft und Kriminalpolizei ermitteln nun gegen den 16-jährigen Deutschen wegen des Verdachts des Verstoßes gegen das Kriegswaffenkontrollgesetz. Beamte in Schutzanzügen durchsuchten die Wohnung. Für die Bevölkerung bestehe keine Gefahr, sagte aber LKA-Sprecher Kai Anders. Was der junge Mann mit dem Gift vorhatte, ist noch unklar. Ein Haftbefehl ist nicht beantragt worden, der Jugendliche ist nicht vorbestraft. Noch ist unklar, wann erste Ergebnisse der Durchsuchung bekannt gegeben werden.
Die ARD-Infonacht.
Um 14:45 Uhr 0:15. Ursprünglich sollte es nur der erste Besuch von US-Außenminister Rubio in Frankreich werden. Ziemlich überraschend sind dann gestern auch hochrangige Vertreter der Ukraine in Paris eingetroffen, außerdem hochrangige Beamte aus Großbritannien und Deutschland. Sitzt Europa jetzt also doch mit am Tisch, wenn es um eine Waffenruhe zwischen dem Angreifer Russland und der Ukraine geht? Bisher haben die USA bei ihren Gesprächen die EU und Großbritannien ja rausgehalten. Inhalte drangen bei dem Treffen gestern in Paris nicht nach draußen. Unser Korrespondent Kai Rienecker berichtet.
Freundschaftliches Händeschütteln und Smalltalk, mehr bekamen die Medienvertreter nicht zu sehen. Hinter verschlossenen Türen folgte in Paris eine Gesprächsrunde der nächsten. Zunächst berieten sich die Europäer auf Ebene der Sicherheitsberater mit einer hochrangigen Delegation aus der Ukraine. Aus Kiew waren Präsidialamtschef Yermak, Verteidigungsminister Umerow und Außenminister Sibir am Morgen überraschend angereist. Unter Beobachtern im Élysée-Palast hieß es, der französische Präsident Macron habe sich dafür eingesetzt, dass die Ukrainer bei den geplanten Gesprächen mit den US-Vertretern ebenfalls dabei seien. Mit am Tisch saß auch der außen- und sicherheitspolitische Berater der Bundesregierung, Jens Plöttner. Anschließend saßen die Vertreter Frankreichs, Großbritanniens und Deutschlands ohne die Ukraine zusammen mit Steve Witkoff, dem Sondergesandten von US-Präsident Trump. Zwischendurch trafen sich Witkoff und der amerikanische Außenminister Marco Rubio zum Arbeitsessen mit Präsident Macron. Am Ende kam es zu einer gemeinsamen Schlussrunde ohne Macron, aber mit den US-Vertretern, dem französischen Außenminister Barrot, den Vertretern aus Deutschland und Großbritannien und der ukrainischen Delegation. Allein das Zusammentreffen in diesem Format kann schon als diplomatischer Erfolg gewertet werden. Zum ersten Mal saßen Amerikaner und Europäer inklusive der Ukraine gemeinsam am Verhandlungstisch. Bislang hatten die USA unter Präsident Trump alles daran gesetzt, die Europäer bei den Gesprächen mit der Ukraine außen vor zu halten. Das Gleiche gilt bislang für alle Kontakte zwischen den USA und Russland. Auch die Europäer hatten sich im Format der sogenannten Koalition der Willigen in mehreren Gipfeltreffen zusammen mit einigen anderen Staaten nur unter sich getroffen. Nun gab es erstmals eine gemeinsame Runde, um die Möglichkeiten für einen Waffenstillstand in der Ukraine auszuloten. Ergebnisse wurden jedoch nicht bekannt. Aus Moskau gab es sofort Kritik. Der Wirtschaftssondergesandte des Kremls, Dmitrijew, bezeichnete die Initiative der Europäer als unerwünschte Einmischung. Zahlreiche Länder, so Dmitrijew, würden versuchen, den Dialog Russlands mit den USA zu stören. Der ukrainische Präsident Selenskyj meldete sich ebenfalls zu Wort. Er rief dazu auf, Druck auf die russischen, so wörtlich Killer, auszuüben. Russland, so Selenskyj, nutze jeden Tag und jede Nacht, um Menschen in der Ukraine zu töten. Kurz vor Beginn der Gespräche in Paris hatte die Ukraine einen russischen Drohnenangriff auf die Stadt Dnipro mit mehreren Toten gemeldet. Am vergangenen Wochenende wurden beim Beschuss der nordukrainischen Stadt Sumy nach ukrainischen Angaben 35 Menschen getötet.
Aus Paris war das Kai Rienecker. Der Verkehrsservice in der ARD-Infonacht. Achtung, Falschfahrer auf der A8 Stuttgart-Karlsruhe. Zwischen Heimsheim und Pforzheim-West kommt Ihnen ein Falschfahrer entgegen. Fahren Sie äußerst rechts und überholen Sie nicht. Auf der A8 Stuttgart-Karlsruhe zwischen Heimsheim und Pforzheim-West ist ein Falschfahrer unterwegs. Bitte Vorsicht in beiden Richtungen. Polen will härter gegen Spionage vorgehen, vor allem um zu verhindern, dass russische und belarussische Geheimdienste Militäreinrichtungen ausspähen, aber auch etwa Flughäfen, Tunnel oder die Grenzübergänge zur Ukraine. Deswegen soll auch das Fotografieren von solchen Bauwerken nicht mehr erlaubt sein. Aber was ist mit harmlosen Hobbyfotografen? Martin Adam berichtet über die umstrittenen und unübersehbaren neuen Vorgaben in Polen.
Die Schilder sind groß, rot und eindeutig. Fotografieren verboten steht da auf Polnisch, Englisch, Deutsch und Russisch. Darüber 3 Piktogramme von Kameras und Smartphones. Alles durchgestrichen. An 25.000 Orten im ganzen Land sollen sie angebracht werden. So sieht es Polens überarbeitetes Antispionagegesetz vor. Es gehe vor allem um militärische Objekte, erklärt am Mittwoch der Generalstabschef der polnischen Armee, General Wiesław Kukuła. Wir finden bei festgenommenen Personen immer wieder fotografische Informationen zur Lage unserer Truppe und Militäreinheiten. Ich betone, das Gesetz ist ein Werkzeug gegen fremde Geheimdienste. Geheimdienste. Auf der Liste stehen vor allem militärische Gebäude, in denen Waffen oder andere Kampfstoffe und Ausrüstung hergestellt oder gelagert werden. Lagerhallen mit strategischen Reserven, aber auch Brücken, Tunnel und Hafenanlagen sowie die Nationalbank. Polen wehrt sich, vor allem gegen Spionage und Sabotage aus Russland und Belarus. Denn immer wieder melden die polnischen Behörden entsprechende Festnahmen. Zuletzt wurde Mitte März ein Mann aus Belarus wegen Brandstiftung angeklagt. Das Gesetz soll aber auch Militärangehörige schützen, sagt Vizeverteidigungsminister Paweł Zalewski. Es werden Mitarbeiter von Einheiten fotografiert, wenn sie die Arbeit verlassen. Es werden nicht nur Objekte fotografiert, sondern auch die Menschen dort. Das ist eine Frage der Sicherheit, die wir nicht unterschätzen sollten. Russland habe schon vor Jahren, spätestens mit der gezielten Schleusung von Geflüchteten durch Belarus in Richtung Polen 2021, einen hybriden Angriff begonnen, heißt es in Warschau. Entsprechend hart sind die Strafen fürs illegale Fotografieren. Bis zu 20.000 Zloty, also knapp 4.700 Euro. Haft bis zu 30 Tagen und Kameras oder Smartphones dürfen auch eingezogen werden. Das alles betreffe aber Spionage und keine harmlosen Touristenfotos, beruhigt das Verteidigungsministerium. Trotzdem gibt es Kritik. Das Gesetz sei weltfremd. Jeder trage heute ein Smartphone bei sich und echte Spione würden ohnehin nicht erkennbar mit Kameras vor Militärobjekten stehen, heißt es. Ein Fachverlag für Eisenbahnen beklagt zudem, er könne jetzt womöglich keine Fotos von Zügen auf Gleisen mehr abdrucken. Alles unbegründet, sagt am Donnerstag Innenminister Tomasz Siemoniak. Aber ein bisschen Aufmerksamkeit sei schon notwendig. So ein Verbot ist auch präventiv, um den Menschen bewusst zu machen, dass eben nicht einfach alles fotografiert werden kann, dass manche Objekte für ihre Sicherheit wichtig sind. Zu Missverständnissen dürfte es kaum kommen. Schließlich sind die Schilder groß, rot und eindeutig.
Unser Warschau-Korrespondent Martin Adam war das. Wir blicken nach Bayern. Es gibt schon länger Vorwürfe gegen Beamte im Gefängnis Gablingen. Sie sollen gewalttätig gegenüber Häftlingen geworden sein. Und die Insassen berichten auch, ihnen sei zum Beispiel das Essen verwehrt worden. Und jetzt kommen weitere Berichte dazu. Beamte aus Gablingen sollen auch in einer anderen JVA brutal gegen Häftlinge vorgegangen sein. Das zeigen Recherchen von Andreas Herz, Sandra Limoncini und Sebastian Grosser.
JVA Neuburg-Herrenwörth im Herbst 2024. Kurz nach dem Aufschließen der Zellentüren werden die Insassen des Jugendgefängnisses in die Anstaltsturnhalle geführt. Unter den Häftlingen ist auch der 21-jährige Milan aus Niederbayern. Eigentlich müsste er seiner Arbeit nachgehen. Stattdessen Drogenrazzia samt Drogenspürhund.
Und dann hat er halt bei mir hinten angeschlagen. Der hat so Männchen an meinem Rücken gemacht. Dann wurden mir gleich von zwei Beamten die Arme verdreht und ich wurde in den Kraftraum gebracht. Man sagt, Körperkontrolle, einmal ausziehen bitte.
Dann, so seine Schilderungen, sei er ohne Grund angegriffen worden.
In dem Moment, wo ich mein T-Shirt auf den Boden geschmissen hat, ist der Vordere mir direkt an die Kehle gegangen und hat mir an den Hals gepackt. Und dann ging alles ziemlich schnell. Ich bin dann circa 1,5 Meter nach hinten geflogen, wo der andere sich dann auch auf mich draufgeschmissen hat, mir den Kiefer verdreht hat, meine Beine fixiert hat, meine Arme fixiert hat. Einer hat mir die Luft abgedrückt und hat die ganze Zeit gesagt, wo ist dein Stoff, wo ist dein Stoff?
Gefunden wird nichts, sagt Milan. Die Gewaltvorwürfe richten sich nicht gegen Beamte der JVA Neuburg-Herrenwörth. An dem besagten Tag, Ende Oktober 2024, waren bei der Drogenkontrolle auch Beamte der Sicherungsgruppe, kurz SIG, aus der JVA Augsburg-Gablingen vor Ort, wie das bayerische Justizministerium auf BR-Anfrage bestätigt. Gegen Beamte der SIG wird ermittelt. Sie sollen 4 Insassen der JVA Neuburg-Herrenwörth verletzt haben. Darunter der 19-jährige Julian. Mit seinem Oberlippenbärtchen wirkt er beim Interview sehr jungenhaft. Er erzählt, wie er an dem Tag der Drogenkontrolle in seine Zelle zurückgekehrt ist und die Aktion in Frage gestellt hat.
Dann ist so ein großer Breit reingekommen, so ein Sicherheitsbeamter von der SIG-Einheit. Dann ist er mit dem Knie in meine Rippen rein. Dann haben sie mich in den Knick gepackt und bis zur Tür gebracht von meiner Zelle. Und dann war da ein anderer, der hat mich halt hier am Kehlkopf gepackt und hochgehoben.
Danach sei Julian in den BGH gebracht worden, in den besonders gesicherten Haftraum. Das bayerische Justizministerium verweist auf den Grundsatz der Verhältnismäßigkeit. Auf die Frage, ob Schläge und Würgegriffe darunter fallen, teilt eine Sprecherin schriftlich mit.
Die von Ihnen angesprochenen Verhaltensweisen sind grundsätzlich bei keinen Einsatz- oder Zugriffstechniken vorgesehen. Je nach Einzelfall kann ein solches Verhalten gerechtfertigt sein, zum Beispiel durch das Notwehrrecht.
Wie Milan wird auch Julian bald entlassen. Trotzdem ist es ihm wichtig, die Geschichte öffentlich zu machen.
Wir sind auch Menschen, natürlich, wir haben Scheiße gebaut, aber es ist kein Grund, uns so zu behandeln.
Sagt der Gefängnisinsasse Julian, der schwere Vorwürfe gegen Beamte der JVA Gablingen in Bayern erhebt. Es berichteten Andreas Herz, Sandra Limoncini und Sebastian Grosser.
Die ARD-Infonacht. Sport.
Mit Moritz Kasserlet und mit dem großen Applaus in Frankfurt. Den gab es trotz der bitteren Niederlage. Als letzte deutsche Fußballmannschaft ist die Eintracht in einem Europapokalwettbewerb ausgeschieden. Die Hessen haben das Viertelfinal-Rückspiel in der Europa League zu Hause gegen Tottenham Hotspur mit 0:1 verloren, nachdem das Hinspiel 1:1 ausgegangen war. Frankfurts Sportvorstand Markus Krösche ist deutlich hörbar geknickt.
Ja, natürlich so direkt nach dem Spiel ist natürlich schon eine große Enttäuschung, weil wir natürlich heute ins Halbfinale einziehen wollten. Und dann, wenn du dann durch so einen Elfmeter dann Rückstand gerätst, wo ich sage, den musst du nicht unbedingt geben, ist natürlich dann schon schwierig. Dann hat Tottenham es dann gut verteidigt. Wir haben aber in der zweiten Halbzeit alles versucht, haben leider vorne nicht diese Effizienz gehabt, die wir dann heute gebraucht hätten. Und von daher ist natürlich extrem schade für die Jungs.
Ja, die Europareise von Eintracht Frankfurt ist zu Ende. Die Hessen wollen sich in der Bundesliga für die Champions League qualifizieren, sind dort aktuell auf Platz 3. Heute am Karfreitag gibt es übrigens traditionell kein Freitagsspiel. Der 30. Spieltag beginnt morgen am Sonnabend. Es hat begonnen, das Playoff-Finale der deutschen Eishockey-Liga. Und die Eisbären Berlin haben das erste Spiel gegen die Kölner Haie gewonnen. Aus Berlin berichtet Carsten Steinmetz.
Das war ein lange Zeit spannendes Auftaktspiel in dieser Finalserie und am Ende setzen sich die Eisbären dann doch deutlich durch mit 5:1. Die Haie wurden in Berlin kalt erwischt. Nach 25 Sekunden trafen die Berliner schon aus Nahdistanz zum 1:0. Die Haie brauchten eine Weile, um ins Spiel zu finden. Zu Beginn des Mitteldrittels nutzten sie aber einen Berliner Abwehrfehler zum Ausgleich und übernahmen danach das Kommando. Hinein in die Kölner Drangphase trafen die Berliner aber aus der Distanz zum 2:1. Im Schlussabschnitt mussten gleich zwei Spieler der Kölner auf die Strafbank. Die Eisbären nutzten die 5:3 Überzahl und erhöhten auf 3:1, trafen danach noch zweimal und gewinnen diese Partie mit 5:1. Die Berliner gehen damit nach Sieg mit 1:0 in der Serie in Führung. Spiel 2 findet am Samstagabend in Köln statt.
Und wer deutscher Meister werden will, muss auch in diesem Finale 4 Spiele gewinnen. In der Handball-Bundesliga ist Flensburg-Handewitt auf Platz 4 gesprungen. Die Norddeutschen haben in Leipzig gewonnen. Von dort berichtet Rudi Dautwitz.
Manchmal sind Siege ganz einfach zu erklären. Ein überragender Möller im Angriff und ein starker Möller im Tor reichten der SG Flensburg-Handewitt, um in Leipzig nach mehr als 2 Monaten mal wieder ein Auswärtsspiel in der Bundesliga zu gewinnen. Der Flensburger Matchwinner heißt Lasse Möller. Während im Rückraum Mats Menser und Niklas Kirkelöcke enttäuschten, gelang dem 13-fachen Torschützen Lasse Möller einfach alles. Und dann war da ja noch Kevin Möller. Flensburgs Torhüter war der große Rückhalt in der Abwehr, wehrte insgesamt 15 Würfe ab. Das reichte den Flensburgern, um in einem über weite Strecken zerfahrenen Spiel in Leipzig mit 33:31 zu gewinnen.
Ja, und Siege gab es am Abend auch für Lemgo und Potsdam. Eisenach und Erlangen haben unentschieden gespielt. Alle Infos, Ergebnisse, viele Videos und Audios bekommen Sie zuverlässig natürlich auf sportschau.de. Und ich habe es eben schon angedeutet, heute am Karfreitag ist nicht viel Sport in Deutschland, ein bisschen aber schon. Es finden Tennisturniere bei uns statt. Für die Damen in Stuttgart, für die Herren in München. Und dort spielt Alexander Zverev heute als letzter Deutscher im Viertelfinale. Aus München berichtet Florian Hecht.
4 Spiele, aber nur eines, bei dem ein deutscher Spieler die Schläger auspacken wird. Alexander Zverev, die deutsche Nummer 1 und die Nummer 3 der Welt, trifft auf den Niederländer Talon Kriegsboer. Die Nummer 38 der Welt, ein unangenehmer Gegner, der das letzte Aufeinandertreffen beim Masters in Miami Anfang März für sich entschieden hat. Es geht also um eine Revanche für Alexander Zverev.
Ich meine, wir haben gegeneinander was 7-8 Mal schon gespielt. Also es wäre eine Revanche von der Revanche von der Revanche. Das ist alles okay.
8 Mal waren es genau. 6 Mal davon hat Alexander Zverev dabei den Matchball verwandelt. Und genau das ist auch sein Ziel in München. Nicht unrealistisch, denn seine Formkurve zeigt deutlich nach oben.
Das war der Sport mit Moritz Kasserlet.
Die ARD-Infonacht. Nachrichten.
Um 0.29 Uhr mit Ronald Lessig. Im Zollstreit mit der Europäischen Union hat sich US-Präsident Trump optimistisch gezeigt, sich zu einigen. Beim Besuch von Italiens Ministerpräsidentin Meloni in Washington sagte Trump, er rechne fest mit einem fairen Abkommen. Seinen Worten nach soll der Deal stehen, bevor die Pause für einen Großteil der Zölle ausläuft. Das ist Anfang Juli. Auch Meloni äußerte sich zuversichtlich. Ziel sei es, gemeinsam einen Mittelweg zu finden. Sie lud Trump nach Italien ein. Die Bundespolizei hat Verfahren gegen mehrere Afghanen eingeleitet, die gestern nach Deutschland gekommen sind. Sie waren im Rahmen von Bundesaufnahmeprogrammen aus Pakistan nach Leipzig geflogen worden. Aus Berlin Philipp Eckstein.
Mehrere Menschen an Bord des Fliegers sollen verfälschte Dokumente bei sich gehabt haben. Die seien bei der Kontrolle der Bundespolizei aufgefallen und Ermittlungsverfahren eingeleitet worden. Mögliche Sicherheitsbedenken weist die Bundesregierung allerdings zurück. So teilt ein Sprecher des Auswärtigen Amts dem ARD-Hauptstadtstudio mit. Alle Menschen im Flieger seien auf Herz und Nieren geprüft worden und es bestand zu keinem Zeitpunkt Zweifel an ihrer Identität. Sicherheit habe in dem Verfahren oberste Priorität.
Bei einem Schusswaffenangriff an einer Universität im US-Bundesstaat Florida sind 2 Menschen getötet worden. 6 weitere wurden bei der Attacke in der Stadt Tallahassee laut Polizei verletzt. Ein Verdächtiger sei vorläufig festgenommen worden. Bei dem mutmaßlichen Schützen handelt es sich demnach um den Sohn einer Polizistin, der selbst an der betroffenen Uni studiert. Heftige Schnee- und Regenfälle haben in den Alpen, in Italien, Frankreich und der Schweiz zu massiven Verkehrsbehinderungen geführt. In der Nähe von Turin starb ein 92-jähriger Mann in seinem überfluteten Haus. Aus der Nachrichtenredaktion Betül Sarikaya.
In mehreren Orten ist der Strom ausgefallen, etwa in Frankreich und im Südwesten der Schweiz. Starke Schneefälle haben den bekannten Schweizer Skiort Zermatt von der Außenwelt abgeschnitten. Die Schnee- und Regenmassen sorgten für Erdrutsche, Schlammlawinen und umgestürzte Bäume. Zahlreiche Straßen und Bahnstrecken wurden gesperrt. In Norditalien wurden mehrere Orte vorsorglich evakuiert, auch weil Flüsse drohten, über die Ufer zu treten. In den kommenden Tagen könnten weitere Unwetter auftreten, unter anderem in den Urlaubsregionen Südtirol, Lombardei und Toskana.
Das Wetter in Deutschland. Gebietsweise Schauer, selten Gewitter, im Osten trocken. Tiefstwerte zwischen 15 und 4 Grad. Tagsüber zum Teil kräftige Schauer, einzelne Gewitter, im Osten heiter. Höchstwerte 8 bis 14 Grad, im Osten 15 bis 20 Grad. Am Samstag heiter bis wolkig bei 11 bis 21 Grad. Das waren die Nachrichten.
Der Verkehrsservice in der ARD-Infonacht.
Achtung, Falschfahrer auf der A8 Stuttgart-Karlsruhe zwischen Heimsheim und Pforzheim-West kommt Ihnen ein Falschfahrer entgegen. Fahren Sie äußerst rechts und überholen Sie nicht. Auf der A8 Stuttgart-Karlsruhe zwischen Heimsheim und Pforzheim-West ist ein Falschfahrer unterwegs. Bitte Vorsicht in beiden Richtungen. Eine Gefahreninformation für Bayern. In Wulfertshausen-Friedberg kommt es durch einen Brand zu einer starken Rauchentwicklung. Schließen Sie Fenster und Türen und schalten Sie Lüftungen und Klimaanlagen ab. A2 Hannover Richtung Berlin zwischen Marienborn-Helmstedt und Eilsleben 4 Kilometer stockend. Die A4 Kirchheimer Dreieck Richtung Erfurt ist zwischen Waltershausen und Wandersleben nach einem Unfall gesperrt. A4 Dresden Richtung Görlitz zwischen Bautzen Ost und Kodersdorf 8 Kilometer Stau. Die A14 Leipzig Richtung Nossen ist zwischen Nossen Nord und Ost wegen eines Feuerwehreinsatzes gesperrt. A15 Cottbus Richtung Breslau zwischen Cottbus West und Rogosen 9 Kilometer Stau. Und A30 Osnabrück Richtung Bad Oeynhausen zwischen Nattbergen und Gesmold 3 Kilometer Stau. Das war's. Ihnen eine gute Fahrt.
Die ARD Infonacht.
Mit Klaas Christoffersen. Vor 80 Jahren, 1945, ging der Zweite Weltkrieg zu Ende, wohl der verheerendste Krieg der Geschichte. Natürlich soll in diesem Jahr derer gedacht werden, die im Kampf gegen Nazi-Deutschland ihr Leben gelassen haben. Darunter waren auch viele Soldaten der ehemaligen Sowjetunion. Dass Russland derzeit einen brutalen Krieg gegen die Ukraine führt, das macht das Gedenken schwieriger und wirft die Frage auf, soll man russische und belarussische Vertreter zu deutschen Gedenkfeiern einladen? Für die Feier im Bundestag wurde nun entschieden, nein, das soll man nicht. Aus Berlin, Christina Nagel.
Wenn im Bundestag des Kriegsendes vor 80 Jahren gedacht wird, werden 2 Botschafter auf der Ehrentribüne fehlen, der russische und der belarussische. Sie sind nicht erwünscht und wurden von der Parlamentsverwaltung nicht eingeladen, mit Verweis auf eine interne Empfehlung des Auswärtigen Amtes. Darin wird Bund, Ländern und Kommunen nahegelegt, keine Vertreter der beiden Länder zu offiziellen Gedenkfeiern einzuladen. Zwar stehe außer Frage, dass die sowjetische Armee bei der Befreiung Deutschlands vom Nationalsozialismus eine große Rolle gespielt hat, betont der Sprecher des Auswärtigen Amtes Christian Wagner, aber die Sorge sei groß, dass das Gedenken für Propagandazwecke genutzt werde.
Und von russischer Seite steht eben zu erwarten, dass es instrumentalisiert wird und für die Rechtfertigung seines Angriffskrieges gegen die Ukraine missbräuchlich in Verbindung gebracht wird.
Aus der Luft gegriffen ist das nicht. Schon früh hat die russische Propaganda davon gesprochen, dass in der Ukraine der Kampf gegen den Faschismus fortgeführt werden müsse. Ein Narrativ, das verfängt, nicht nur bei den Alten, die den Krieg miterlebt haben, wie Ninel, die in Wolgograd lebt. Es ist schade, dass wir ihnen nicht den Garaus gemacht haben. Weil die Großväter es nicht geschafft haben, die Faschisten auszurotten, müssen es nun unsere Kinder und Enkel tun. Der Kampf gegen den Faschismus, die russische Nation, die sich wehren muss gegen den Westen, die kämpfen muss, um zu überleben. Gängige Narrative, die von offizieller russischer Seite immer wieder auch in Reden bemüht werden. Das Auswärtige Amt will all dem kein Forum bieten. Das gilt auch für bestimmte Symbole. Das St.-Georgs-Band zum Beispiel, das der russische Botschafter Sergei Nitschajew beim stillen Gedenken an die blutige Schlacht auf den Seeloer Höhen in Brandenburg trug. Die orange-schwarze Schleife stand lange Jahre symbolisch für den sowjetischen Sieg über Nazi-Deutschland. Inzwischen steht es aber auch für die Unterstützung des Kriegskurs des russischen Präsidenten. Entsprechend scharf fällt die Reaktion des ukrainischen Botschafters Oleksij Makejew aus.
Da müssen wir nochmals daran erinnern, das sind die Russen und die Nazi-Deutschen, die in den letzten 80 Jahren Kriegsverbrechen begangen haben auf dem europäischen Kontinent.
Makejew begrüßt ausdrücklich die Entscheidung der Parlamentsverwaltung und die Empfehlung des Auswärtigen Amtes, offizielle Vertreter Russlands und Belarus nicht zu Gedenkfeierlichkeiten einzuladen und sie im Zweifel sogar des Platzes zu verweisen. Auf kommunaler Ebene, aber auch in einigen Ländern gibt es Kritik, unter anderem von der SPD-Landtagsabgeordneten Sina Schönbrunn. Sie findet, dass jeder die Gelegenheit haben muss, seiner Landsleute zu gedenken, so wie auf den Seeloer Höhen.
Natürlich ist das zu verurteilen, was Putin gerade macht, aber nichtsdestotrotz, sie haben russische Soldaten und ukrainische Soldaten zusammengekämpft, um hier die Befreiung voranzutreiben. Und meine Eltern und Großeltern wurden dadurch befreit. Und das ist für mich ein Herzensanliegen, hier stilles Gedenken zu machen.
Ein Gedenken, von dem sie sich wünschen würde, dass es nicht instrumentalisiert wird. Es dürften bis zum 8. Mai, dem zentralen Gedenktag, noch viele politische Diskussionen folgen.
Ein Bericht von Christina Nagel.
Wirtschaft.
Und da geht es jetzt um ein Thema aus aktuellem Anlass. Und nein, es geht nicht um Hasen, sondern um Eier. Genauer den Preis dafür. In den USA haben sich die Kosten binnen eines Jahres fast verdoppelt. Eine Packung Eier kostet dort umgerechnet mehr als 6 €. In Deutschland gibt es Eier zwar meist noch deutlich günstiger, aber rechtzeitig zum Osterfest warnt die Branche, dass sich das bald ändern könnte. Meine Kollegin Birgit Langhammer vom NDR hat mit Nicolas Lieven aus der NDR Wirtschaftsredaktion über die Eierpreise gesprochen und ihn gefragt, nach Schokolade und Kaffee, jetzt also auch noch die Eier. Das wird ein teures Osterfest in diesem Jahr, oder?
Sagen wir so, je nachdem, was man sich gönnt oder was man verschenken möchte. Aber so ein schön gedeckter Kaffeetisch, auf jedem Platz ein Schokohasen, vielleicht auch gleich ein Nest, dazu ein Osterzopf, ein Kuchen mit reichlich Eiern im Teig. Dann wird es auf jeden Fall deutlich teurer als in den vergangenen Jahren. Die Preise für Schokolade und Kaffee haben ja schon deutlich angezogen. Bei Eiern, wie gesagt, steht der große Sprung ganz offensichtlich noch bevor.
Aber bislang sind die Eierpreise im Supermarkt ja noch nicht so stark angestiegen, trotz der Ostertage. Woran liegt das?
Genau, also zum einen gibt's langfristige Lieferverträge, da kommen die erhöhten Preise, so aktuell erhöhte Preise nicht sofort an. Und wenn, dann ist es eben pro Ei immer nur 1 Cent, 2 Cent, möglicherweise auch mal 3 Cent. Aber das spürt man eben schon. Der Pro-Kopf-Verbrauch liegt pro Jahr laut Bundesinformationszentrum Landwirtschaft bei 249 Eiern. Tendenz steigend, und so eine vierköpfige Familie, die verbraucht ungefähr 1000 Eier pro Jahr. Und wenn wir uns die Entwicklung anschauen, anschauen der Eierpreise, die langfristige Entwicklung seit 2020, dann liegt das Plus doch bei ungefähr 40%. Regional kann es noch deutlich mehr sein. Und was dazu kommt, gerade jetzt vor Ostern, ist, dass die Eier zum Teil auch knapp werden können. Von der Branche ist zu hören, dass die Nachfrage aktuell die Erwartungen deutlich übertrifft. Also viele Eier sind gar nicht verfügbar in bestimmten Größen. Und wer dann eben auf teurere Eier umsteigt, Bio-Eier zum Beispiel, die kosten schon mal 5 € pro Packung mit 10 Stück.
Nun heißt es aber ja in der Branche, dass Eier noch mal deutlich teurer werden könnten. Warum?
Also es liegt nicht daran, dass in Deutschland aktuell weniger produziert wird. Das Gegenteil ist der Fall. Das Bundeslandwirtschaftsministerium sagt, der Bestand an Legehennen ist zuletzt deutlich gestiegen. Auch die Zahl der Eier, die produziert werden, um ungefähr 3%. Also jede Henne legt im Schnitt 295 Eier pro Jahr. Allerdings, wir kommen von einem relativ niedrigen Niveau und der Verbrauch steigt eben doch schneller als die Produktion. Und die Entwicklung in den ausländischen Märkten, die bereitet doch zunehmend Sorge.
Inwiefern?
Also von den Eiern, die wir in Deutschland verbrauchen, werden 70% auch hier produziert. Ein großer Teil übrigens in Niedersachsen. Aber jedes dritte Ei kommt eben aus dem Ausland, unter anderem aus den Niederlanden. Und da sind zuletzt Kapazitäten abgebaut worden. Ein Grund ist die Vogelpest, aber auch aus Umweltschutzgründen. Und dann ist es so, dass in vielen Teilen Europas die Geflügelpest grassiert, in Polen, in Italien zum Beispiel. Und auch die kaufen den Eier in Deutschland zu. Und was wir sehen können, ist, dass die Großhandelspreise gestiegen sind, zum Teil um bis zu 15% im Vergleich zum Vorjahr. Wie gesagt, bislang sind Verbraucherinnen und Verbraucher geschützt über diese langfristigen Verträge. Das wird voraussichtlich so bis Herbst oder frühen Winter andauern. Aber danach kann sich das ändern, wenn die Nachfrage hoch bleibt und die Probleme im Ausland anhalten. Wir haben es in den USA gesehen, dort sind die Eierpreise ja explodiert und da hat man dann Kartoffeln gefärbt jetzt vor Ostern. So weit muss es hier aber nicht kommen.
Gut, man muss sich kreativ helfen können. Nikolas, wir schauen nochmal auf Kaffee und Schokolade. Wie sieht's da aus?
Also das ist ja längst spürbar. Kakao hat Rekordpreise erreicht. Vor 2 Jahren kostete die Tonne ungefähr $2,000. Inzwischen zum Teil mehr als $10,000. Beim Kaffee ist es ein ähnliches Bild. Das liegt einfach daran, dass die Nachfrage massiv gestiegen ist. Unter anderem in China gleichzeitig die Produktion nicht nachkommt, zum Teil auch zurückgeht oder sogar ausfällt. Ghana, Elfenbeinküste, wenn wir auf Kakao schauen, da herrscht einfach Trockenheit. Also die leiden dort massiv unter dem Klimawandel, auch unter Pflanzenkrankheiten. Da sind die Erträge bis zu 30% eingebrochen. Ein ganz ähnliches Bild sehen wir beim Kaffee. Dort ist zwar der Preis für Rohkaffee an den Börsen zuletzt ein bisschen zurückgekommen, aber die Branche rechnet auch da wieder damit, dass die Preise wieder anziehen werden.
Informationen und Einschätzungen von Nikolas Liefen aus der NDR Wirtschaftsredaktion zu hohen Preisen für Kaffee, Schokolade und Eier. Und zu Ostern gehören natürlich nicht nur Eier, sondern viele werden wirklich wahrscheinlich auch an das Osterlamm denken. Dieses Jahr allerdings gibt es nur sehr wenige davon. Und der Grund dafür ist der Ausbruch der Blauzungenkrankheit. Das sagt zum Beispiel der Landesverband der Schaf- und Ziegenhalter Rheinland-Pfalz. Das aggressive Virus hat bis zu 30% der Muttertiere getötet. Schäfer Hermann Naunheim betreibt Hüteschafhaltung und zieht ganzjährig mit seiner Herde im Vulkaneifelkreis herum. Silja Friedrich hat ihn besucht.
Ein kleines Lämpchen springt über die Wiese zu seiner Mutter, weil es trinken will. Wenn man die Tiere mit den großen schwarzen Knopfaugen und den langen Schlappohren sieht, findet man sie einfach nur süß. Aber Schäfer Hermann Naunheim machen sie in diesem Jahr große Sorgen. Die traditionellen Osterlämmer, die vor Weihnachten geboren und jetzt geschlachtet werden, gibt es bei ihm dieses Jahr nicht.
Die Schafe hätten normalerweise im Dezember angefangen zu lammen und hätten durchgelammt, war aber jetzt nach der Blauzunge nicht und die Tiere waren unfruchtbar. Deswegen hat sich die ganze Sache verschoben.
Außerdem hat Schäfer Hermann Naunheim etwa 10% seiner Mutterschafe aufgrund der Blauzungenkrankheit verloren. Doch laut Tierärztin Amelie Hansen aus Schleid hat er letztes Jahr noch Glück gehabt.
Ich habe viele Patienten gehabt, die waren tot, bevor wir eine Chance bekommen haben, was zu behandeln.
Die Krankheit wird von Stechmücken übertragen und kann sich deshalb im Sommer schnell ausbreiten. Gegen ein Virus helfe auch kein Medikament, sagt die Tierärztin.
Was wir machen können, ist, dass wir die Tiere behandeln, wenn Sekundärinfektionen auftreten. Eine unterstützende Therapie zu machen. Die Tiere müssen mehr oder weniger selbst damit fertig werden.
Dass die Schafe nach einem Infekt erst einmal unfruchtbar sind, ist laut der Tierärztin nicht ungewöhnlich. Um einen erneuten Ausbruch der Krankheit zu vermeiden, müssen alle Tiere flächendeckend geimpft werden. Das hat auch Schäfer Hermann Naunheim vor.
Nach Absprache mit dem Tierarzt werden wir warten, bis das die meisten Lammungen abgeschlossen sind, weil nicht sicher ist, ob der Impfstoff Auswirkungen auf die ungeborenen Lämmer hat oder nicht.
Er hofft, dass seine Tiere dieses Jahr gesund bleiben.
Die ARD-Infonacht.
Um 12:45 Uhr, 0:45 Uhr. Gegen Masern gibt es eigentlich einen Impfstoff. Aber weil die Zahl derjenigen, die sich oder ihre Kinder impfen lassen, nicht hoch genug ist, breitet sich die potenziell gefährliche Krankheit in Europa weiter aus. Laut der Weltgesundheitsorganisation WHO hatten 2024 doppelt so viele Menschen Masern in Europa wie im Vorjahr. Der WHO bereiten aber neben bestimmten europäischen Ländern auch noch andere Weltregionen Sorge. Dazu jetzt unsere Korrespondenten aus Neu-Delhi und aus dem Studio Wien.
In Bosnien und Herzegowina ist die Impfquote stark gesunken. Besorgniserregend nennen Fachleute den Rückgang auf derzeit nur noch rund 55%. Um Ausbrüche zu verhindern, wären mindestens 95% nötig. Kaum besser die Lage im benachbarten Montenegro. Selbst in der Gruppe der Kinder werden die für den Gemeinschaftsschutz nötigen Quoten nicht annähernd erreicht. Gleiches gilt für Nordmazedonien und erst recht für Rumänien, das laut WHO mit mehr als 30.000 Masernfällen im vergangenen Jahr die meisten hatte in der Region. Als zwar bevölkerungsreichstes Land auf dem Balkan, doch auch die prozentualen Zahlen beunruhigen Experten. Als ein Grund für die Impfmüdigkeit gilt die gestiegene Wissenschaftsskepsis, die sich wohl teils mit dem Bildungsproblem erklären lässt. In keinem anderen EU-Land gibt es so viele frühe Schulabgänger und so wenige Hochschulabsolventen. Andere Gründe? Medizinermangel, wenig Vertrauen ins marode Gesundheitssystem, gelegentlich fehlende Impfstoffe. Und so äußern sich vor allem rumänische Hausärztinnen und Ärzte immer wieder alarmiert über die häufigen Masernausbrüche und Krankheitsverläufe. Die Rückkehr zur im Kommunismus bestehenden Impfpflicht für Kinder gilt als politisch nicht umsetzbar. Um die einstigen Quoten und ähnlich gute Raten wie Kroatien, Slowenien oder Ungarn zu erreichen, könnten aber Prämien helfen, wie der Immunologe Stefan Daskelu einmal im MDR vorgeschlagen hat. Aus dem ARD-Studio Südosteuropa, Florian Haas.
Seit mehr als einem Jahr melden Pakistans Behörden und Krankenhäuser immer wieder Masernausbrüche. In den vergangenen 6 Monaten sind 6.217 Fälle bekannt geworden. Krankenhäuser in besonders betroffenen Regionen berichten von nahezu täglichen Todesfällen. Die meisten Opfer sind Kinder. Nachlässigkeit und Unwissenheit der Eltern seien die Hauptgründe dafür. Kinder würden nicht rechtzeitig, unvollständig, also mit nur einer Dosis, oder gar nicht geimpft. Die Immunitätslevel seien insgesamt niedrig. Das führen pakistanische Fachleute darauf zurück, dass Mütter ihre Kinder immer weniger stillen, sodass der Nestschutz gegen Infektionskrankheiten nicht gegeben ist. All das wird noch potenziert dadurch, dass landesweite Impfkampagnen durch die Corona-Pandemie unterbrochen wurden. Die Immunisierungslücke in Pakistan ist noch nicht wieder geschlossen worden. Die sogenannte große Aufholkampagne der Regierung ist ein Schritt, um die Ausbrüche von Masern durch Impfungen zu bekämpfen. 80.000 Kinder haben eine erste Dosis erhalten, 170.000 seien voll immunisiert worden. Aber viele Gegenden in dem südasiatischen Land sind unwegsam. Zahlreiche Dörfer sind sehr entlegen. Das macht es den Impfkampagnen schwer. Aus dem ARD-Studio Südasien, Lena Bodewein.
Soweit also unsere Korrespondentinnen zur internationalen Infektionslage bei Masern. Und jetzt schauen wir einmal auf Deutschland. Wie stehen wir in Deutschland bei der Bekämpfung von Masern da und wie gefährlich kann die Krankheit auch werden? Corinna Hennig aus der NDR Wissenschaftsredaktion.
Eigentlich sieht es bei uns doch ganz gut aus, meint Tobias Tennenbaum, Vorsitzender der Deutschen Gesellschaft für Pädiatrische Infektiologie. Denn Deutschland erreicht regelmäßig Masernimpfquoten über 90%.
Also knapp vorbei ist nach dem Motto auch daneben, aber wir sind letztendlich, wenn man sich da den ECDC-Bericht, also der Europäischen Gesundheitsbehörde, anschaut, sind wir eigentlich gar nicht so schlecht, auch im europäischen Vergleich.
Doch erst ab 95% Impfquote ist eine Herdenimmunität erreicht, bei der Ungeimpfte mitgeschützt werden. Deshalb gibt es auch in Deutschland immer wieder Ausbrüche und jede Maserninfektion birgt ein hohes Risiko. Die Berliner Biochemikerin Annette Mankatz erinnert sich noch an den letzten Todesfall in Deutschland, an dessen Aufklärung sie beteiligt war.
Der hat sich im Jahr 2019 in Hildesheim ereignet. Das war eine junge Mutter, 33 Jahre alt, mit 5 Kindern. Die Kinder waren nicht geimpft, haben sich in der Schule angesteckt. Und dann, die Mutter war eben auch nicht geimpft, ist dann an Masern erkrankt und die ist nach ein paar Tagen tot im Bett aufgefunden worden morgens.
In einem von 1000 Masernfällen entsteht direkt aus der Infektion eine Gehirnentzündung. Seltener gibt es eine verzögerte Komplikation in einem von 10.000 bis einem von 50.000 Fällen. Sie kann auch Jahre später auftreten.
Das ist eine degenerative Veränderung des Gehirns und sie ist nicht aufhaltbar. Und Kinder, die sich sehr früh im Leben mit Masern angesteckt haben, die haben halt das Risiko, dass das Masernvirus vermutlich aufgrund des noch nicht so ausgereiften Immunsystems nicht völlig aus dem Körper entfernt werden kann. Es zieht sich ins Gehirn zurück, verändert sich dort und dann sterben nach ein paar Jahren immer mehr Gehirnzellen ab.
Doch auch ohne Gehirnentzündung kann eine Masernerkrankung verheerend sein. Denn Studiendaten zeigen, dass der Erreger das Immungedächtnis löschen kann. Wer sich mit Masern angesteckt hat, bleibt anschließend anfälliger für andere Infektionen, auch für Bakterien.
Inzwischen weiß man, dass das 2 bis 3 Jahre dauern kann. Und es ist wirklich so, dass das Immunsystem also zum Teil gelöscht wird.
Laut jüngstem Barmer Arzneimittelreport gibt es bei Kleinkindern besonders große Impflücken in Bayern, Baden-Württemberg und Sachsen. Dabei sind gerade die Jüngsten besonders gefährdet. Denn die STIKO empfiehlt eine Masernimpfung erst ab 11 Monaten. Unter Einjährige sind also darauf angewiesen, dass andere sie mitschützen, sagt Annette Mankatz, die das Nationale Referenzzentrum für Masern, Mumps und Röteln am Robert-Koch-Institut leitet.
Das Risiko, dass die sich zum Beispiel beim Kinderarzt anstecken, ist relativ hoch, wenn der Kinderarzt nicht ein Extrazimmer hat. Also das ist wirklich ein Klassiker, dass jüngere Kinder zum Arzt kommen, die noch nicht geimpft werden können und die stecken sich dann an einem Kindergartenkind an, das schon hätte längst geschützt sein können.
Denn Masern sind extrem ansteckend. Ohne Eindämmungsmaßnahmen kann ein Infizierter 12 bis 18 andere Menschen anstecken. Deshalb können auch die vielen Krisenherde auf der Welt zum Problem werden, weil Impfprogramme nicht überall mehr durchgezogen werden. Annette Mankatz und Tobias Tenenbaum sehen den Impfstatus von geflüchteten Menschen trotzdem nicht als großes Problem an.
Das stimmt, es kommen Menschen zu uns, die nicht unbedingt in dem Maße geimpft sind, wie wir uns das wünschen würden, einfach weil sie aus Krisensituationen kommen. Das sind aber diejenigen, die sehr gerne die Impfangebote annehmen, weil die einfach die Erkrankung noch sehen.
Die Instrumente dafür sind eigentlich viel griffiger, weil es dafür Algorithmen gibt, weil diese Menschen suchen ja tatsächlich Hilfe und nehmen meistens jede Form von Hilfe an und sind dankbar über eine Unterstützung.
Womöglich werden die nötigen letzten Prozent bei der Impfquote auch aus Nachlässigkeit nicht erreicht. Denn bei der Masernimpfung braucht man 2 Impfdosen. Die 2. vor allem deshalb, weil manche Menschen auf die 1. Impfung noch nicht mit Antikörpern reagieren. Ob man dazugehört, kann man vorher nicht wissen.
Und insofern brauchen wir diese 2. Impfung. Das ist also keine Auffrischimpfung, sondern es ist eine Lückenschlussimpfung.
Viele aber holen sich nur die 1. Dosis ab oder lassen ihre Kinder erst Jahre später ein 2. Mal impfen. Und so häufen sich Immunlücken in der Bevölkerung an. Ausbrüche werden wahrscheinlicher. Der Kinderarzt Tobias Tenenbaum sagt, Daten zeigen, dass es viel bringen kann, auch junge Erwachsene wieder zum Impfen zu motivieren. Womöglich auch mit Hilfe eines Impfregisters, um vielleicht doch irgendwann mal eine Herdenimmunität zu haben, wie in Finnland.
Die effektivste Maßnahme ist eben, wenn auch diese älteren Gruppen mit einbezogen werden. Ansonsten würden wir dieses Ziel auch die nächsten 15, 20 Jahre nicht erreichen.
Der Kinderarzt Tobias Tenenbaum im Beitrag von Corinna Hennig zu Masern in Deutschland. Vor 100 Tagen, am 7. Januar, gibt es erste Berichte über einen Brand in den Hügeln von Los Angeles. Die Flammen breiten sich rasend schnell aus, angefacht durch trockene Winde. Anwohner flüchten aus ihren Häusern. Bis zu 200.000 Menschen werden am Ende evakuiert sein. Und erst 3 Wochen später sind die Brände unter Kontrolle. Wie geht der Wiederaufbau voran? Wie geht es den Menschen, die durch die verheerenden Brände alles verloren haben? Unsere Korrespondentin Antje Sieb war vor Ort.
Ein Teil der Räumarbeiten ist schon erledigt. Nach Angaben des zuständigen Armeekorps sind etwa 16% der betroffenen Grundstücke bereit für einen Baubeginn. Bisher sind nach Auskunft der Behörden aber erst wenige Baugenehmigungen erteilt worden. Familie Henderson aus Altadena will auch wieder aufbauen. Ihr Grundstück ist geräumt, aber Gyasi Henderson macht sich Sorgen, dass die Preise steigen werden.
Now Was passiert mit den Quadratmeterpreisen, wenn alle wieder aufbauen wollen, die Nachfrage hochgeht? Man hört von bis zu $7,000 pro Quadratmeter. Das heißt, dass uns der Wiederaufbau wahrscheinlich über $1 Million kosten wird. Haben wir nicht. Die Versicherung zahlt uns keine Million. Wenn wir bei etwa $5,000 pro Quadratmeter bleiben, können wir es schaffen.
Wie den Hendersons geht es Tausenden von Menschen. Nicht alle Eigentümer waren ausreichend versichert. Nicht alle werden nach der Katastrophe vom Januar wieder aufbauen wollen oder können. Anfang Januar herrschte in Los Angeles extreme Feuergefahr. Der Wetterdienst hatte schon Tage vorher gewarnt vor einer außerordentlich gefährlichen Wetterlage. Wie befürchtet, brachen mehrere Feuer aus. Zwei Brände breiteten sich schnell aus, in Pacific Palisades im Norden und Altadena im Nordosten der Stadt. Hunderttausende mussten fliehen, auch Gabriel aus den Pacific Palisades.
By 7 p.m. on Tuesday.
Dienstagabend um 7 mussten alle raus. Ich habe ein paar Freunde, die bis zum bitteren Ende geblieben sind, bis der Wasserdruck in ihren Schläuchen runterging und sie gesagt haben, okay, jetzt müssen wir schleunigst weg.
Tagelang kämpft die Feuerwehr mit Verstärkung aus dem ganzen Land und den Nachbarstaaten gegen die Flammen. In Los Angeles war der Schock und die Hilfsbereitschaft groß. Allein das große Fire Aid-Konzert mit Künstlern wie Lady Gaga, Green Day und Billie Eilish brachte rund $100 Millionen für die Opfer der Katastrophe ein. Das Geld wird nach Angaben der Veranstalter an zahlreiche Hilfsorganisationen verteilt. Es geht unter anderem an Tafeln, betroffene Schulen oder als direkte Hilfen an Menschen, die durch die Feuer ihr Zuhause oder ihren Job verloren haben.
Antje Sieb aus Los Angeles, 100 Tage nach den verheerenden Bränden dort.
Kultur.
Christoph Kramer ist Fußballweltmeister von 2014 und mittlerweile als TV-Experte für die schönste Nebensache der Welt bekannt. Aber das ist noch nicht alles. Denn Christoph Kramer hat jetzt auch einen Roman veröffentlicht, eine Coming-of-Age-Geschichte. Das Leben fing im Sommer an, so der Titel. Alexander Soloch hat das Debüt gelesen.
Ein freundlicher 15-Jähriger, immer hilfsbereit und liebenswert, auf der Flucht vor zwei Polizisten. Das Blaulicht zuckt durch die Fenster der Düsseldorfer Disco, die Christoph und sein bester Freund Johnny vor zwei Stunden mit den weit aufgerissenen Augen staunender Kleinstädter noch recht schüchtern betreten haben. Jetzt aber die große Verfolgungsjagd durch einen verborgenen Kellerschacht wieder hinaus ins Freie.
Ein Schuss wie ein Donner. Oder ein Donner wie ein Schuss. So laut, wie ich es noch nie gehört hatte. Alles in meinem Körper gefror. Ich schaute Johnny erschrocken an. Er mich. Johnny und ich schmissen uns zeitgleich auf den Boden, auf den Bauch und streckten alle Viere von uns.
Dieser verpeilte Junge, ein Zehntklässler aus Solingen, der doch eigentlich nicht nur zu anständig, sondern auch viel zu unsicher und vergrübelt ist, um je Verbotenes auch nur ins Auge zu fassen, was hat ihn in diese missliche Lage gebracht? Natürlich die eine grundstürzende Kraft im Leben, die Liebe, die erste heftige Verliebtheit und alles an Chaos, was aus ihr folgt. Um es gleich zu sagen, alle biografischen Eckdaten des Ich-Erzählers, Name, Herkunft, fußballerische Sozialisation, stimmen mit denen des Autors überein. Und doch genießt Christoph Kramer die Aura des geheimnisvollen Dichters, wenn man ihn fragt, wie viel von ihm selbst in seinem Buch stecke.
Also von den Gefühlen her würde ich sagen, an die 100%. Vom ganzen Roman würde ich sagen 70-80%. Aber niemand, nicht mal meine Eltern, wissen, was wirklich stimmt und was nicht. Und das wird auch für immer mein Geheimnis bleiben.
Der Verkehrsservice in der ARD-Infonacht. Achtung, Falschfahrer. Auf der A28 Leer-Oldenburg zwischen Vilsum und Westerstede-West kommt Ihnen ein Falschfahrer entgegen. Fahren Sie äußerst rechts und überholen Sie nicht. Auf der A28 Leer-Oldenburg zwischen Vilsum und Westerstede-West ist ein Falschfahrer unterwegs. Bitte Vorsicht in beiden Richtungen. Und weiter geht es mit dem Beitrag über Christoph Kramers Buch »Das Leben fing im Sommer an«.
Es ist aber in den Einzelheiten auch gar nicht wichtig, weil tatsächlich alles an dieser Geschichte stimmt. Natürlich ist sie schon tausendmal erzählt worden. Der junge Mensch, der an sich selbst zweifelt und an der Möglichkeit des Glücks, ehe es ihm unverhofft in den Schoß fällt, woraus dann aber sofort neues Unglück entsteht. Zunächst, weil er sich zunehmend verzweifelt sorgt, dass das Glück bald wieder vorbei sein könnte. Und dann, weil sich diese Sorge brutal bestätigt. Ja, das ist eine alte Geschichte. Aber sie ist eine gute Geschichte, weil sie uns allen schon einmal widerfahren ist. Und wenn sie ehrlich ehrlich und ohne Schnörkel, mit Gefühl, aber ohne Pathos erzählt wird, dann macht sie Freude, weil man sich in ihr erkennt, weil man sich gemeint fühlt und ernst genommen. Dieses Buch weckt die Erinnerung an eine große, beängstigende, prägende Zeit im Leben, in der Euphorie und Panik immer ganz nah beieinander liegen. Man liest es mit Wehmut und Erleichterung zugleich. Ach, was war das für eine schöne Zeit. Und ach, wie gut, dass diese schreckliche Zeit überstanden ist. Ein doppelbödiger Roman also, gut konstruiert, mit leichter Hand geschrieben, getragen vom Glauben an magisches Denken. Christoph Kramer hat sich seinen Traum vom eigenen Roman gekonnt erfüllt. Und da er hier und da noch einen Erzählfaden scheinbar achtlos am Boden hat liegen lassen, darf man annehmen, er ist noch nicht fertig. Da kommt noch mehr von ihm. Und das ist nicht nur eine Vermutung, es ist eine Hoffnung.
Alexander Solloch über Christoph Kramers Buch Das Leben fing im Sommer an. Es ist erschienen bei Kiepenheuer und Witsch.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Um 1 Uhr mit Steve Neuwirth. Guten Morgen. Frankreich hat sich nach Gesprächen in Paris über ein mögliches Ende des russischen Angriffskrieges in der Ukraine zufrieden gezeigt. Vertreter mehrerer europäischer Länder sowie der USA haben daran teilgenommen. Es habe einen exzellenten Austausch gegeben, hieß es von der französischen Regierung. Französischen Angaben zufolge war es das erste Mal, dass Ukrainer, Europäer und Amerikaner gemeinsam für Gespräche über einen Frieden in der Ukraine zusammenkamen. Der ukrainische Präsident Zelensky bedankte sich bei Präsident Macron für dessen Bemühungen. Nächste Woche soll in London weiter über ein mögliches Friedensabkommen gesprochen werden. US-Präsident Trump strebt im Zollstreit mit der EU eine Einigung an. Er sei davon überzeugt, dass es zu 100% eine Lösung geben werde, sagte Trump bei einem Treffen mit Italiens Regierungschefin Meloni im Weißen Haus. Nach Turbulenzen an den Aktien- und Finanzmärkten hatte Trump einen Teil seines Zollpakets für vorerst 90 Tage ausgesetzt. Auch die EU verzichtet im Gegenzug auf Gegenzölle. In Berlin sollen Waffen und Messer im gesamten öffentlichen Nahverkehr demnächst verboten werden. Das hat die Senatsinnenverwaltung dem RBB mitgeteilt. Juliana Koch, RBB 24.
Das Messer- und Waffenverbot soll in Bahnhöfen, Bahnen, Bussen und Fähren gelten. Das haben die Innen- und Verkehrsverwaltung mit der Berliner Polizei, der BVG und der Deutschen Bahn bei einem Treffen verabredet. Ab wann genau das Verbot in Bussen und Bahnen gelten wird, ist noch unklar. Von der Senatsverwaltung hieß es nur, dass das Verbot zeitnah umgesetzt werden soll. Innensenatorin Spranger hatte Druck gemacht, nachdem am Samstag am U-Bahnhof Sophie-Charlotte-Platz ein Mann einen anderen mit einem Messer tödlich verletzt hatte.
Bei einem Seilbahnunglück in Italien in der Nähe von Neapel sind 4 Menschen ums Leben gekommen. Nach Angaben der italienischen Bergwacht stürzte eine Gondel ab, nachdem ein Kabel gerissen war. Aus anderen Kabinen der Bahn seien mehr als 1 Dutzend weitere Fahrgäste mit Seilen gerettet worden. Die Seilbahn führt auf den Berg Monte Faito. Die Eisbären Berlin sind mit einem Heimsieg in die Finalserie um die deutsche Eishockeymeisterschaft gestartet. Der Titelverteidiger hat am Abend gegen die Kölner Haie mit 5:1 gewonnen. Und in der Fußball-Europa-League hat Eintracht Frankfurt den Einzug ins Halbfinale